Es ist sehr schwer, für sich selber einzugestehen, was man eigentlich erwartet und wen man einstellen möchte.
Hallo und herzlich willkommen bei Sales Gossip, dem Podcast für alle, die im Vertriebschaos überleben wollen.
Moin, ich bin Nils und zusammen mit Fatma bringen wir über 25 Jahre Erfahrung mit und jede Menge Schabernack.
Wir haben genug von den alten weißen Männern. Hier geht es um echte Motivation, echte Geschichten und nicht um verstaubte Phrasen.
Also, schnallt euch an, lasst die Anzüge im Schrank und kommt mit uns auf die wilde Reise durch den Vertrieb.
Wir freuen uns über eine Bewertung. Für aktuelle Themen folgt uns gerne auf Instagram unter salesgosse.de. Alle Links findet ihr auch in den Shownotes.
Unser heutiger Gast ist ein echter Gamechanger in der HR- und Recruiting-Welt. Teuga Çınar, Geschäftsführer von Rheinwest HR. Er begeistert mehr als 34.000 Menschen auf TikTok mit praxisnahen Tipps um Karriere und HR. Teuga trifft immer den Nerv der Zeit mit seinen Posts auf LinkedIn. Seine Expertise und die Leidenschaft machen ihn zu einem Vorreiter für die Zukunft der Arbeitswelt. Freut euch auf spannende Insights und Inspirationen direkt von der Spitze des HR Game Changers.
Herzlich willkommen, Teuga. Herzlich willkommen bei Sales Gossip.
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin immer ein bisschen verlegen, wenn ich angekündigt werde. Ich weiß nie, was ich dann sagen soll. Es schmeichelt immer. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Gerne. Du darfst es gerne annehmen und genießen.
Dann mache ich das. Ich bin gespannt. Cool. Ich bin gespannt, über was wir heute alles sprechen.
Ich habe schon direkt die erste Frage. Wie schwer ist es wirklich, einen guten Vertriebler zu finden und den dann einzustellen?
Ist überhaupt nicht schwer. Absolut nicht. Also gute Leute zu finden und einzustellen ist nicht schwer. Es ist sehr schwer, für sich selber einzugestehen, was man eigentlich erwartet und wen man einstellen möchte. Also dieses Festlegen, wen brauche ich, mit welchen Fähigkeiten, welche Ziele haben wir und was kann ich diesen Menschen geben? Und das können Aufgaben sein, Benefits, Gehalt, aber auch Perspektiven. Das ist für Arbeitgeber manchmal eine Herausforderung. Es gibt unfassbar viele gute Vertriebsleute. Es gibt fast genauso viele Vertriebsleute, die man auf den ersten Blick gar nicht erkennt. Aber wie gesagt, schwer ist es nicht, sie zu finden.
Wenn du auf dem Markt unterwegs bist und einen Vertriebler suchst oder deine Kunden einen Vertriebler suchen, welche Eigenschaften sind die, auf die du Acht gibst? Weil der typische Lebenslauf eines Vertrieblers ist ja easy, ne? Also entweder du bist im Innendienst gestartet, bist dann in den Außendienst gegangen oder. Also da gibt es ja verschiedene Varianten. Aber auf was schaust du genau? Weil du machst es ja anders als der Markt.
Wir könnten jetzt auch wie jeder andere hingehen und sagen, wir kennen ein paar Leute, die sind ganz gut, die haben einen guten Track Record. Der ganze Zauber entfaltet sich aber, wenn ich ein Unternehmen verstehe. Und das ist so die erste Aufgabe. Wir müssen das Unternehmen verstehen. Es ist ein Riesenunterschied, das wisst ihr beide auch. Es ist ein Unterschied, ob mein Produkt ein schnellläufiges und immer gekauftes Produkt ist. Ja, und der Sales Cycle dauert hier 2 Calls, maximal 3 Tage. Und dann ist das Produkt über die Ladentheke gegangen. Oder habe ich einen Sales Cycle von 6 Monaten oder 12 Monaten. Das heißt, je länger dieser Cycle ist, desto fokussierter muss ich sein. Ich muss in der Lage sein, Beziehungen zu vertiefen zu wenigen Menschen, aber die müssen so gut sein, dass die irgendwann mal am Ende von mir kaufen. Ne? Auf der anderen Seite, wenn ich ein günstiges Produkt habe, was jeder braucht, muss ich relativ wenig Beziehung persönlich machen. Das Produkt muss aber qualitativ gut sein. Das heißt, ich kann mich da als Mensch ein bisschen rausnehmen, aber ich muss das Produkt sprechen lassen und die Vorteile darbieten. Und dann kommt Preis dazu. Also bin ich überhaupt in der Lage, mit Menschen zu sprechen, die ein 99-Euro-Produkt kaufen, oder bin ich jemand, der auch mit Menschen sprechen kann, die 1-Million-Euro-Invest tätigen? Ja, dann muss ich auch ein paar Sachen wissen. Welchen Effekt hat das auf die Bilanz? Welche Cashflow-Effekte gibt es da? Wie kann ich den Return kalkulieren? Also, da kommen ganz viele Sachen zusammen, aber wenn ich das einmal weiß, in welchem Rahmen ich mich bewege, dann kann ich daraus natürlich Fähigkeiten ableiten, wie Beziehungsstärke, wie Kommunikationsfähigkeiten, wie Durchsetzungsvermögen, weil in einem Sales-Cycle von einem Jahr gibt es auch Rückfragen, das frustriert. Ich brauche eine hohe Frustrationstoleranz. Es werden Sachen auftauchen, die Konkurrenz schläft ja auch nicht. Ich kriege ja nicht mit, ob dann vielleicht andere das noch Ganze torpedieren. Also ich muss freundschaftlich genug sein, um meinen Kunden noch bei der Stange zu halten, aber gleichzeitig soll ich ihn nicht einengen. Das sind halt ganz andere Fähigkeiten, als wenn ich natürlich jemanden habe, der, ich sage jetzt mal, Account Manager ist, gar nicht so mit Key Accounts oder High Net Worth Individuals arbeitet, wie im Bankenwesen. wo ich halt relativ wenig über den Kunden wissen muss, ob der Kinder hat oder wann die Geburtstag haben und so weiter. Aber das sind so die Fähigkeiten, auf die man achten muss, beziehungsweise das sind die Themen, die man wissen muss, um daraus die Fähigkeiten abzuleiten. Was aber alle miteinander zu tun haben, ist immer Kommunikation, Empathie, emotionale Intelligenz, ganz, ganz besonders Problemlösungsansatz natürlich und eine sehr, sehr hohe Resilienz. Das solltest du als Vertriebler eigentlich immer haben, egal in welchem Markt du bist. Und der Rest ändert sich je nachdem, in welcher Kultur und in welchem Markt du arbeitest.
Jetzt könnte es sein, dass du einen Vertriebler im Gespräch hast. Also die Kommunikation merkt man ja relativ zügig, wenn man im Interview ist, ne? Das ist logisch. Aber wie merkst du in einem Interview, ob jemand empathisch ist?
Es gibt in der HR-Welt ganz, ganz viele Methoden. Es gibt ja diese nichtsaussagenden Methoden wie dieses 16 Personalities-Test zum Beispiel. Ja, den kann hier jeder online machen, kostet nichts und dann sagt dir irgendeine Software, ja, du bist ein General oder du bist ein Advokat, ja, und solche Sachen. Das ist natürlich viel mehr Spaß als wissenschaftlich fundiert. Aber es gibt aus der Eignungsdiagnostik und aus dem Motivatorenmodell kann man sich Sachen ableiten. Also wir haben ein Verfahren für uns entwickelt, wie wir aus einem ganz normalen Gespräch, wie wir das gerade auch machen, bestimmte Sachen ableiten können. Also wenn ich unbedingt wissen will, wie empathisch du bist, dann stelle ich dir die Fragen natürlich dementsprechend. Die lauten aber nicht, ja, liebe Fatma, erzähl mir doch mal, wie empathisch du bist, sondern ich versuche dich in eine Situation zu bringen, wo du mir von deiner Empathie erzählen musst. Sozusagen verhaltensbezogene Fragen. Die wirst du aber nicht kommen sehen. Das ist halt die Kunst, dass du das Gefühl hast, hey, ich unterhalte mich da mit dem Teuger, das hat sich gar nicht so angefühlt wie ein Bewerbungsgespräch. Dann habe ich nämlich alles richtig gemacht. Aber wenn ich diese eben aufgezählten Soft Skills erfahren möchte, zum Beispiel, also ich gebe dir ein einfaches Beispiel, Integrität. Ja, wenn ich jemanden fragen würde, wie integer er ist, werden alle sagen, ich bin super integer. Die Welt zeigt uns aber, dass kaum jemand ein Rückgrat hat heutzutage. Dann lügt ja irgendjemand. Also entweder ist meine Frage falsch oder der Kandidat lügt. Aber wenn ich dir zum Beispiel sage, wie warst du in der Schule und auf welcher Schule warst du? Und so mit 10, 12 gab es ja auch mal eine Rangelei. Wie hast du dich denn gefühlt, wenn dann jemand gemobbt wurde? So, jetzt kannst du mir sagen, oh, das war mir total unangenehm, ich kann das nicht mit ansehen, ich gehe dann weg. Gut, dann weiß ich, Integrität ist vielleicht jetzt nicht sehr ausgeprägt. Wenn du mir sagst, boah, ich konnte das überhaupt nicht leiden, wenn jemand gemobbt wurde oder auf dem Schulhof gerangelt wurde, ich bin immer dazwischen gegangen, dann hast du eine sehr hohe Integrität. Und diese Frage wirst du aber wahrscheinlich nicht kommen sehen und in dem Moment wirst du gar nicht begreifen, was ich mit so einer Frage eigentlich will, um es jetzt mal ein bisschen deutliches Beispiel zu machen. Aber dann kannst du, habe ich schon mal einen Stern bei mir auf dem Zettel, dann weiß ich, okay, Integrität scheint da zu sein, sie hat vernünftige oder klassische Werte, steht für Schwächere ein. Auch wenn es vielleicht zu ihrem Nachteil sein sollte, setzt sich für andere Menschen ein, hat vielleicht auch keine Angst, Risiken einzugehen. Das ist dann wiederum, muss man gucken, ob das gut oder schlecht ist. Und dann kann ich da nochmal nachbohren. Wahrscheinlich komme ich im Laufe des Gesprächs nochmal darauf zurück, wenn Integrität eine Eigenschaft ist, die sehr, sehr wichtig für diesen Job sein sollte. Und wenn du das aber so baust und aufbaust und so kommunizierst, dann macht das sehr viel Spaß. Natürlich ist es nicht die hundertprozentige Sicherheit, aber man hat dann schon mal einen sehr, sehr guten Indikator, auf den man im zweiten oder dritten Interview nochmal aufbauen kann.
Okay, jetzt ist das natürlich mega spannend. Also ich bin würde gerne ein Interview mit dir führen, einfach nur um herauszufinden,
Wie bin ich?
ja genau, wie bin ich? Was kannst du sehen und was nicht? Also du rekrutierst jetzt quasi für deine Kunden. Aber der Markt besteht ja nicht nur aus Teuger und seine Company, sondern aus so vielen Millionen Menschen, die einfach nicht wissen, wie man rekrutiert. Jetzt ist die Frage, schulst du auch Unternehmen, dass sie das lernen? Weil ich finde ehrlich gesagt die Frage mega, um zu schauen, ob jemand integer ist.
Also das ist tatsächlich eine gute Frage. Also es gibt natürlich, der HR-Markt ist ja erstens nicht geschützt und zweitens, ich glaube, offiziell gibt es 70.000 selbsternannte Recruiter in Deutschland. Und du wirst auch immer jemanden finden, der unsere Methoden nicht mag. Und ich könnte dir tatsächlich in einem 2-Stunden-Gespräch, könnte ich dir am Ende dieser 2 Stunden auch sagen, hey, Fatma, pass auf, das und so bist du. Und so und diesen Weg solltest du gehen und diesen Weg solltest du vielleicht nicht gehen in deiner Karriere. Und der wird wahrscheinlich auch sehr, sehr gut passen. Wir haben vor 2 Jahren damit angefangen, Weil nur Recruiting ist ehrlicherweise langweilig. Wir haben sehr viele Ideen und wir haben es geschafft, uns auch natürlich das Branding so aufzubauen, dass uns sehr viele Menschen vertrauen. Und aus wirtschaftlichen Gründen kam das eine zum anderen. Haben wir gesagt, okay, wollen wir unser Leben lang einfach nur Menschen für Menschen suchen? Haben wir gesagt, ja, aber nicht nur. Wir wollen auch anderen Menschen beibringen, wie sie das selber machen können. Tatsächlich haben wir zwei Trainingsprogramme, ein etwas kleineres, ein etwas umfangreicheres, wo wir Unternehmen das halt auch beibringen. Es sind 8 Module, 8 Themenbereiche, die jedes Unternehmen betreffen. Also diese 8 hat jedes Unternehmen irgendwann. Es geht los mit Talent Attraction, also Talente erkennen, anziehen. Ne? Bevor du jemanden brauchst, siehst du jemanden und sagst, oh, den Nils, den wird so jemanden wie den Nils könnte ich irgendwann mal bei mir gebrauchen. Also wie beobachtest du den? Wie baust du eine Beziehung zu ihm auf, ohne einen konkreten Job zu haben? Dann zweites Modul, Recruiting Onboarding, offensichtlich natürlich. Dann Benefits Gehälter, dann Weiterentwicklung Mitarbeiter, dann Kultursteuerung, dann Führungskräfte entwickeln, dann Führungsnachwuchskräfte entwickeln und dann kommt die Personalstrategie. Und wir haben das in den Jahren analysiert. Von diesen 8 Problemfeldern treten immer wieder welche bei Unternehmen auf. Das heißt, wenn du eins davon nicht löst, wird automatisch ein zweites irgendwann auftreten. Und wenn du zwei nicht löst, dann hast du ein sehr hohes Risiko, dass ein Unternehmen stagniert, kleiner wird oder tatsächlich in die Insolvenz gehen wird. Und unser Anspruch ist es halt genau in dem Bereich dann auch Unternehmen oder Abteilungen dann zu helfen, diese Sachen auch alleine zu machen. Deshalb kostet es ein bisschen mehr, aber wenn wir damit fertig sind, das versprechen wir auch, wenn wir damit fertig sind, wirst du wahrscheinlich keine externe Berater mehr für diese Themen brauchen in deinem Unternehmen, wenn du ordentlich mitmachst. Und es geht dann halt auch, wie gesagt, über 3 oder 6 Monate. Und da bringen wir alles bei mit Templates und allem Wissen, was wir haben und Live-Calls und so weiter und so weiter.
Wenn man dir jetzt genau zuhört, merkt man, dass Recruiting sehr komplex ist, eigentlich viele Facetten auch von Sales hat. Wie ist deine Meinung dazu? Würdest du sagen, jeder sagt ja, ein schlechter Vertriebler ist schädlich fürs Unternehmen? Würdest du auch sagen, ein schlechter Recruiter ist genauso schädlich fürs Unternehmen?
Ja, würde ich. Also mit Recruiter/HR, die meisten Menschen denken ja, es geht nur um Recruiting, aber du musst ja auch Mitarbeiter binden, du musst sie weiterentwickeln und so weiter und auch aufbauen für zukünftige Herausforderungen. Man sucht ja meistens für ein heutiges Problem. Aber die meisten oder wenige Unternehmen machen sich ja Gedanken darüber, wie man mit dem heute guten Mitarbeiter in 3 Jahren noch arbeiten kann. Was für Aufgaben muss ich dem geben? Welche Ziele muss ich ihm geben, damit er auch in 3 oder 5 Jahren noch Spaß hat? Also diese Frage, wo sehen Sie sich in 3 oder 5 Jahren, müssen sich eigentlich Unternehmen viel öfter selber mal stellen. Und ich finde absolut, dass das HR auch Vertrieb sein muss. Da habe ich, glaube ich, sehr oft auch drüber geschrieben. HR ist, wenn man das richtig macht, purer Sales und pures Marketing. Du musst den Job ja auch verkaufen. Jobs gibt es genug. Also der Markt ist nicht mehr so, dass die Leute sich darum scharen, bei dir zu arbeiten. Aber du musst den Job verkaufen. Du musst den Menschen ja auch einen Grund geben, dass sie nicht zu Müller GmbH gehen, sondern zu deinem Unternehmen kommen. Und brauchst halt nicht lügen, aber du brauchst ein cooles Marketing. Das heißt, du musst deine Werte vermitteln, du musst attraktiv sein, du musst ein paar Benefits mitteilen, du musst den Leuten ja einen Grund geben, sich heute damit zu beschäftigen, irgendwann mal in der Zukunft mit dir zusammenzuarbeiten. Und im Interview, das ist halt der Sales Pitch, ja, da muss halt auch alles sitzen. Ja, du musst den Menschen natürlich den Grund geben, aus diesem Interview rauszugehen. Meistens gehen sie ja dann nach Hause zu ihrem Partner und sagen: Hey Schatz, ich komme gerade von einem Interview, das war richtig gut. Ich glaube, ich mache das. Umgekehrt wird es passieren. Und Schatz, wie war das Interview? Ach komm, waren die schlimmsten 30 Minuten meines Lebens, da will ich nicht hin. Keine Begeisterung, keine Energie, keine Bilder, die Geschichte total lahm, die konnten meine Fragen nicht beantworten. Und wenn du da den Vergleich ziehst, das ist auf jeden Fall Sales und Marketing. Und wenn du das nicht kannst als HRler, dann hast du ein Problem.
Wenn wir jetzt schon, vielen Dank, wenn wir jetzt schon die Parallelen zwischen HR und Sales sehen, können wir eigentlich sogar noch weitergehen. Sollten Unternehmen nicht Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wie Kunden behandeln und würden dann nicht alle bleiben und die Unternehmen hätten ihre Sorgen dann nicht mehr?
Es gibt Studien von der Universität Rotterdam, die das über mehrere Jahre mit mehreren 100 Unternehmen analysiert haben und tatsächlich der interne Kunde, man muss natürlich differenzieren. Also für eine HR-Abteilung ist der interne Kunde natürlich der Mitarbeiter, aber auch der Businesspartner, also Fachbereichsleiter. In unserem Beispiel ist es schon ein Unterschied, ob ich jetzt mit dem Vertriebsmitarbeiter ein Verhältnis habe oder mit dem Vertriebsleiter. Ich würde erstmal sagen, im durchschnittlichen Unternehmen, sieh erstmal deinen Vertriebsleiter als deinen internen Kunden an. Weil das Managen unterstelle ich jetzt, dass das macht er selber, das Führen und so, das funktioniert auch ganz gut. Aber er kann ja nicht wissen, wie man seine Mitarbeiter weiterentwickelt. Er muss es nicht wissen, es ist nicht seine Aufgabe. Aber da musst du als HR musst du natürlich Service Provider sein, dass du sagst, ich bringe meinem Kunden bei, wie er sein Team besser lenken kann, steuern kann, weiterentwickeln kann, autonom führen kann. Die HR arbeitet ein Konzept aus, wie zum Beispiel der Vertrieb remote arbeiten kann. Das kann der Vertriebsleiter machen, klar, aber es wäre schon ganz cool, wenn die HR das von sich aus machen würde und sagen würde, hey, pass auf, wir haben für dein Team, weil es da möglich ist, ihr habt alle Firmenfahrzeuge und so weiter, haben wir entwickelt ein Remote-Hybrid-Modell für die Leute, die in der Nähe sind. Aber wenn wir das durchsetzen und das klappt bei euch, dann können wir den Bewerberkreis nicht nur auf das Bundesland ausdehnen, sondern auf ganz Deutschland ausdehnen. Und für den Fall, dass du ein paar Probleme hast in deiner Führungsaufgabe, haben wir uns noch Gedanken gemacht, wie wir dir noch helfen können, auf die Distanz zu führen, dass du deine Leute nicht jeden Tag vor Ort sehen musst, aber trotzdem noch eine Verbindung zu ihnen hast. Und dann bist du Service Provider und dann hast du deinem Kunden geholfen. Und wenn dann auch, kannst du aus der HR ein Profit Center machen, weil jeder Vertriebsleiter würde das Produkt kaufen. Und dann kannst du es mit der internen Verrechnungsstelle, kannst du es umbuchen, so und so viel 1000 Euro umgebucht auf HR und siehe da, deine HR ist ein Profit Center statt ein Cost Center. Kann man machen, gibt es Gott sei Dank ein paar Unternehmen, die es machen. Wir haben es ein paar Mal gemacht, macht irre viel Spaß für alle Beteiligten. HR lernt, Vertrieb lernt, Product Marketing, ob es Finance ist und so weiter. Wir haben auch schon Finance-Abteilungen remote umgestellt mit all diesen Services. Du musst es als Unternehmen halt auch wollen. Und du musst dich damit verabschieden, dass bestimmte Ideen nicht für alle klappen werden. Es gibt Ideen, die funktionieren nur für eine Abteilung. Dann gibt es für Ideen, die funktionieren nur für Blue-Collar oder White-Collar. Aber wenn du es einmal akzeptierst, dann macht sowas irre viel Spaß und du wirst immer mehr Geld verdienen und weniger Geld ausgeben, auf jeden Fall.
Cool, vielen Dank. Spannende Einsicht.
Gar nicht so hätte langweilig, jetzt noch, ne? HR.
HR steht ja nun mal bekannterweise für Human Resource und auf dein LinkedIn-Profil habe ich eine ganz spannende These von dir gelesen. Was, wenn Menschen keine Ressourcen sind? Gib uns doch mal gerne Insights dazu. Das interessiert mich wirklich, weil das fand ich sehr spannend.
Du beziehst dich auf einen Post von vor ein paar Wochen, glaube ich. Also eine Ressource kaufe ich. Ich habe keinen Kaffee zu Hause, ich kaufe mir Kaffee. So, es ist ein Bedürfnis, was gestillt wird. Eine Ressource ist, ich brauche einen Freelancer für eine Grafik, dann engagiere ich einen Studenten oder einen Freelancer, der baut mir die Grafik und dann war es das. Dann habe ich für einmal was gekauft. Mitarbeiter kommen ja nicht mit einem Stück Wissen. Die kommen ja mit einem Sammelsurium an Fähigkeiten, an Persönlichkeitsmerkmalen, Charaktermerkmalen und Erfahrungsschatz. Jetzt ist es so, du liest eine Stellenanzeige. Wir sind ja bei euch jetzt im Vertrieb, ist Account Manager, keine Ahnung, 80.000 Euro Job. So, was erwartet das Unternehmen? Das Unternehmen sagt, generischer Satz, ihre täglichen Aufgaben bestehen daraus, neue Kunden für unser Unternehmen zu gewinnen, Menschen, die uns nicht kennen, von dem Produkt zu überzeugen, ein paar Ziele einzuhalten, Marktanalyse machen und, weiß ich nicht, bestimmten Umsatzmarke zu überspringen. So, das ist das konkrete Problem, was die gelöst haben wollen. Das kann ich jetzt lösen, jetzt werde ich eingestellt und alles, was ich mitbringe, was unglaublich viel ist, wird eigentlich zur Seite gelegt. Man will nur das bisschen von mir haben für dieses Problem. Wenn aber HR es versteht und auch die Abteilungsleiter und Teamleads es verstehen, der bringt ja noch ganz viele andere Sachen mit. Also vielleicht bin ich auch ein super Kalkulator. Vielleicht kann ich auch ein Pricing-Modell entwerfen, wo ich sage, pass auf, ich habe ein Modell entwickelt, wie wir viel mehr Geld für dasselbe Produkt verlangen können, indem wir aber längere Zahlungsziele geben. Die stretchen wir den Cashflow unseres Kunden und senden Vertrauen raus, dass wir sagen, hey, lieber Kunde, Neukundenangebot, ja, zahl lieber später als jetzt. Und wenn ich mir darüber Gedanken machen kann, dann habe ich ja schon mal eine Eigenschaft mehr mitgebracht. Also mir geht es immer darum, bei diesem Ressourcengedanken zu vermeiden, dass Menschen für das heutige Problem nur suchen, sondern auch sagen, was bringt der Kandidat denn noch mit? Und wenn wir das erkennen, wie können wir das denn noch mehr einsetzen in unserem Unternehmen? Weil dann ist auch ein Job nicht mehr langweilig. Und ich habe das sehr oft erlebt, dass ich Finance-Leute hatte, die super, super Slides gebaut haben für ihre Sales-Kollegen, erst nachdem man sie darauf angesprochen hat. Hey, kannst du mir Slides bauen? Ja klar, kann ich Slides bauen. Ja, warum kannst du das denn? Ja, weil ich eigentlich jeden Monat die geilsten Slides baue mit den Finanzkennzahlen. Ich könnte auch deine Story umbauen, weil ich bin ein guter Storyteller. Ja, geil, ich wusste das nicht. Sorry, dass wir seit 6 Jahren zusammen arbeiten. Aber ich habe dich ja noch nie gefragt. Ich hab Data Scientisten gehabt, die ihre Idee so gut verkauft haben, dass sie statt den Vertriebsleuten zu den Kunden oder zum Lieferanten gegangen sind und Preisverhandlungen gemacht haben, weil sie die Datengrundlagen hatten. Wir hatten Produktentwickler, die super Marketer waren, weil sie die User Story viel besser transportieren konnten als die eigene Marketingabteilung. Also Menschen bringen sehr viel mehr mit, als einfach nur in einem Arbeitsvertrag draufsteht. Und deshalb finde ich, der Ressourcengedanke, der limitiert, wenn man den einmal zur Seite legt, du kaufst dir ja für deine 80.000 Euro in diesem Beispiel, kaufst du dir ja eigentlich das Potenzial für mehrere hunderttausend ein. Du musst es aber auch entdecken wollen. Und das ist dann sind halt auch Menschen keine Ressourcen mehr.
Cool, spannende Insights. Vielen Dank.
Jetzt ist es aktuell immer noch so, dass der HRler im Betrieb sagt, ja, der Bewerber will ja was von mir. Also er tritt zumindest so auf. Er weiß, dass es ein Arbeitnehmermarkt ist und trotzdem tritt er auf, als wenn wir was von ihm wollen. Was ist deine Meinung dazu und was würdest du den Bewerber raten und den HRlern?
Also wenn ein HRler oder ein Hiring Manager, das ist ja dann derjenige, der eigentlich für seine Abteilung den Mitarbeiter sucht. Wenn der so denkt, dann denkt er so. So, das ist jetzt, dafür sind wir drei nicht verantwortlich. Der muss mit den Konsequenzen leben. Und es gibt ja für jede Gedanken, gibt es ja auch jemanden, der diesen Gedanken teilt, ist ja auch okay. Ich finde, diese Zeit ist schon lange vorbei. Das mag es noch lokal irgendwo geben. Also wenn ich im ländlichen Bereich bin und das Einzugsgebiet ist so verlassen, dass auch dortige Anwohner eigentlich keine Alternative haben, mit ihren Mobilitätslösungen woanders einen Job zu kriegen. Klar, dann können die auf mich angewiesen sein. Ne? Umgekehrt aber auch. Also sobald jemand da ein Auto hat, dann ist er in der Lage, wegzugehen. Ich finde das nicht. Also wir dürfen eins nicht vergessen. Also die Welt ist ja nicht fair. Das ist jetzt nicht so, dass man muss nicht um Bewerber betteln. Bewerber müssen auch nicht um den Job betteln. Aber es geht erstmal um Menschlichkeit und Wertschätzung. Also wenn ich einen Job habe in meinem Unternehmen und ich möchte das besetzt haben, dann sollte ich das mit echter Wertschätzung machen und so machen, dass das auch wirklich funktioniert. Ich rate jedem Bewerber, wenn er ein bisschen an seinem Selbstbewusstsein sich geknickt fühlt, und das funktioniert immer, ist ein ganz kleiner Trick. Wenn du zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wirst, dann stell dir einfach vor oder mach dir bewusst, dieses Unternehmen hat ein Problem, was sie aktuell mit ihrem eigenen Team und der kompletten Belegschaft nicht lösen können. Ich bin die potenzielle Lösung für dieses Problem. Und du wirst feststellen, dass deine gesamte Körperhaltung sich ändert, wenn du zu einem Bewerbungsgespräch gehst. Die laden dich ja nicht ein, damit du denen die Füße küsst. Sie laden dich ein, weil sie ein Problem haben, was sie aktuell nicht lösen können. Und niemand in dem Unternehmen ist in der Lage, dieses Problem morgen zu lösen, aber du könntest es schaffen. Und das ändert dein komplettes Mindset. Und ganz besonders bei jungen Leuten merke ich das. Die sind am Anfang so, ja, ich bin morgen im Bewerbungsgespräch, ich bin nervös und so weiter. Und wenn ich denen das sage, sagen die, ja, eigentlich total, hast total recht. Die laden mich ja nicht ein, weil ich nichts kann. Die laden mich ja ein, weil sie ja hoffen, dass ich passe. Und das würde ich denen raten. Und wenn du so in ein Bewerbungsgespräch gehst, dann wird dich das auch nicht stören, dass da irgendeiner da mit einer anderen Attitüde sitzt, weil du dann einfach selbstsicher genug bist und deine Fähigkeiten einschätzen kannst.
Aber ich habe gelernt im Vertrieb, dass genau diese Selbstsicherheit fehlt bei ganz vielen. Also und da rede ich gar nicht über die Berufsanfänger, die dürfen unsicher sein aus meiner Perspektive. Aber ich rede auch wirklich von gestandenen Vertrieblern, die 10 Jahre Berufserfahrung haben. Und nicht jeder hat einen Tolga, den er kurz vorher anrufen kann.
Könnte er, ja. Nein, aber es ist ja, wo kommst du her aus dem Vertrieb? Ich war vor ein paar Wochen auf der DKM. Das ist, glaube ich, Europas größte Veranstaltung im Versicherungsvertrieb, beziehungsweise in der Versicherungsbranche. So, an was denken wir, wenn wir an Versicherungen denken? Wir denken sofort an Policen verkaufen, an Familie, an Freunde und so weiter und so weiter. Gesättigter Markt, viel Wettbewerb, nicht so ein sexy Produkt und so weiter und so weiter. Und im Vertrieb ist es ja so, zu Recht ist ja der Vertrieb der Bereich, in dem Leistung so transparent ist wie sonst kaum wo. Und auch da, du machst schnell die Karriere, du kannst aber auch relativ schnell rausfliegen. Ich unterstelle vielen Vertriebsleuten, dass sie eigentlich nicht dafür gemacht sind, im Vertrieb zu arbeiten. Sie sind irgendwann mal da reingerutscht. Also viele gute rutschen auch rein und werden dann auch richtig, richtig krass. Aber viele rutschen da rein, weil sie halt das unterschätzen, kommen immer so ein bisschen durch. Nicht zu schlecht, dass sie rausfliegen, aber auch nie so super. Aber verdienen ihr Geld, übertreffen alle paar Jahre mal ihre Ziele, also zu gut, um sie zu kündigen und zu schlecht, um sie zu fördern. Und kriegen natürlich mit zunehmendem Lebensalter natürlich die Panik und ganz besonders, wenn das Unternehmen den Bach runtergeht. Und das sind aber auch die Leute, ehrlicherweise, bei denen es lag nie an ihnen, dass das Unternehmen kaputt geht. Es lag nie an ihnen, wenn sie den Job verlieren. Es lag immer an den anderen. Ein neuer Vertriebsleiter mag mich nicht. Ganz im Ernst, wenn ich Vertriebsleiter heute wäre, ich bin 45 Jahre alt, wenn ich ein Team erben würde und wenn ich es nicht mögen sollte, wenn die performen die, ich muss die ja nicht mögen. Ich muss die respektieren, ja, ich muss sie fördern und ehrlich, auch wenn ich die nicht mag und ich verdiene gut Geld und verkaufen, dann wäre ich ja doof, wenn ich die kündigen würde. Also diese Geschichten muss man echt mal ein bisschen relativieren. Und es ist natürlich, glaube ich, auch finanzielle Angst, weil einfach viele Vertriebler, das ist, glaube ich, gar nicht so selten, viele Vertriebler behaupten von sich, dass sie sehr gut sind, behaupten aber auch gleichzeitig von sich, dass sie nichts anderes können. Und dann kriegst du natürlich Angst, dass du keine transferable skills mehr hast, also dass du nicht mehr woanders eingesetzt werden kannst. Und dann gehst du mit einer geknickten Haltung, hoffentlich nehmen die mich. Ja, dann gehe ich halt nicht für 80.000 woanders hin, sondern für 60 sind ja immer noch 5.000 Euro, ist ja immer noch viel Geld. Und dann arbeite ich mich schon hoch. So. Aber der Markt ist auch mittlerweile so gesättigt. Wir sehen es im SaaS-Umfeld oder im IT-Sales. Da wechseln SDRs und AEs die Positionen so schnell. So schnell kommst du gar nicht hinterher. Und ab einem bestimmten Alter wird es halt auch schwer mit den Themen, muss man ganz ehrlich sagen.
Jetzt
Habe
hast
ich jetzt
du.
Panik gemacht? Nee, ne?
Nein.
Okay.
Wir können ja zum Glück mehr als nur verkaufen. Jetzt hast du gesagt, viele Vertriebler sind gar nicht für den Vertrieb gemacht, die jetzt gerade auf dem Markt unterwegs sind. Was genau siehst du da und was genau disqualifiziert sie eigentlich?
Da bin ich wirklich sehr rigoros. Also ich kenne unfassbar viele Vertriebler aus unterschiedlichen Branchen. Ich würde wirklich sagen, also die Hälfte sind keine Verkäufer. Das sind so Product-Erklärer, Product-Feature oder Demo-Leute. Das sind nicht die Leute, die einen Kunden, der das Unternehmen heute nicht kennt, begeistern können. Das sind Leute, die ein Entree brauchen, ne? So Inbound Sales. So, der Kunde muss ein Interesse haben, muss konkret nach einem Produkt fragen und dann erkläre ich ihm das Produkt, zeige ihm die Farbe, das Feature, die Funktion und so weiter. Aber das ist ja kein Vertrieb. Also Vertrieb ist ja nicht closen oder pitchen. Vertrieb ist ja vorher schon, also viel, viel früher schon, Markt kennen, Marktproblem lokalisieren, eine Lösung anbieten. Dann überlegen, wie kann ich Lead Generation machen? Also wie mache ich die Ansprache in diesen Markt? Will ich inbound oder outbound? Dann muss ich trotzdem eine Generation machen. Will ich einen Lead-Magneten? Wie sieht mein Funnel aus? Wie ist mein Cycle? Kann ich den überhaupt finanzieren? Habe ich die Ressourcen dafür? Welches Pricing-Modell mache ich? Ne? Also wenn wir im Software-Umfeld sind, ist es eine Lizenz, ist es eine User-Lizenz, ist es Subscription und so weiter. Das musst du ja alles verstehen. Also die meisten, viele verstehen auch nicht, wie das Unternehmen funktioniert und das Business Model. Und wenn ich das alles habe, dann kann ich mein MVP bauen, kann mein Produkt bauen, dann mache ich meine Unterlagen fertig, gehe in den Markt oder schreibe einen LinkedIn-Post oder mache eine E-Mail-Kampagne. Und dann habe ich ein paar Leute und in den Köpfen beginnt ja dann erst der Vertrieb. Also du musst halt wirklich diese ganze Betriebswirtschaft, die ganze Supply Chain oder Service Chain musst du verstehen. Und das haben viele einfach nicht gelernt. Viele sind meistens bei Anfrage Closing. So irgendwo da haben sie gestartet und da fühlen sie sich wohl, kennen ein paar Tricks, wie man Einwände aus dem Weg räumt. Und jeder kennt ja diesen Spruch, erst wenn der Kunde 7-mal Nein sagt, dann haben wir ja erst recht Bock, mit dem das Closing zu machen. Ja, solche Sachen. Aber da geht es ja nicht darum, oder umgekehrt, ja, wie viele Leute kennt ihr, die das Businessmodell ihres Kunden verstehen und dem visuell aufmalen können, dass ihre Lösung das Businessmodell des Kunden noch verbessern kann. Und bei 99 Euro mag das unwichtig sein, bei 50.000 Euro ist es schon nicht unwichtig und bei 5 Millionen will der Kunde auf jeden Fall wissen, wie sein Businessmodell davon profitieren kann, dass deine Lösung die richtige ist. Und wie er das finanzieren soll, wie er das implementieren soll und so weiter und so weiter. Also das ganze Ding, wie gesagt, ich kenne mehr, die es nicht können, als Leute, die es können. Und deshalb muss man da auch realistisch genug sein und kann vielleicht sagen, hey, ich bin guter Closer, aber ich bin kein guter Vertriebler. Das muss man sich auch eingestehen. Genauso wie, wie viele Anrufe machst du am Tag mal in so schlechten Wirtschaftszeiten? Kannst du die überhaupt? Also dann kann mir keiner erklären, dass er nicht gerne zum Hörer greift oder zu Zoom. Und ich merke das an den Zahlenspielen. Also ich frage schon so hintenrum, wie viele Termine, wie viele Leads und so weiter. Und dann werden mir spontan so Zahlen in den Raum geworfen, wo ich sage, nee, das kann aber eigentlich nicht sein. Also wenn du in der Woche 10 Leads hast und du sagst mir, dass bei 25% ein Termin zustande kommt, dann kannst du ja nicht am Monatsende 51 Closings gemacht haben. Das funktioniert ja nicht. Bei einem Sales Cycle von 2 Wochen oder einer Woche kann das sein, aber nicht bei 4 Wochen. Das ist mathematisch nicht möglich. Und dann merkst du ja dann auch schon, ob die Leute das können oder nicht.
Spannend, mega spannend. Würdest du aber genau sagen, bei diesen Mitarbeitern, die kann man trainieren, die sollte man, keine Ahnung, in den Service schieben oder so?
Also sagen wir es mal so, man sollte sie nicht sofort kündigen. So, Punkt 1. Es gibt immer eine Zahl von Mitarbeitern, die musst du kündigen. Du kannst sie nicht retten, du kannst auch nicht jeden retten und es wird dir auch kein Zacken aus der Krone fallen. Und sie wissen es auch selber. Aber du kannst sehr viele trainieren, du kannst sie besser machen. Also es gibt das 9-Grid-Modell, kennt man wahrscheinlich, das sind so 9 Quadrate. Unten links ist der Low-Performer, der muss raus und oben rechts ist der Star-Verkäufer. Das sind so Menschen, ne? Du musst halt gucken, was brauche ich heute, was brauche ich morgen und welche Fähigkeiten bringt dieser Mensch mit und bei welchen Fähigkeiten fehlt ihm so ein bisschen. Das ist so, es gibt ja so Juniors, die sind aber schon 2 Jahre Junior, sind eigentlich aber schon fast besser als die jungen Seniors, das gibt es ja auch. Wo du dann sagst, hey, pass auf, den schubse ich jetzt einfach mal und dann gebe ich dem die Verantwortung, weil ich weiß, der kann das, weil er die Fähigkeiten schon früher bewiesen hat. Und dann gibt es so Leute, du merkst, der Knoten könnte platzen, aber du musst mit denen kommunizieren, du musst die anleiten. Das haben wir in der Pandemie gesehen. In der Pandemie gab es ganz viele Menschen, die gesagt haben, ich funktioniere im Homeoffice nicht, weil ich Leitplanken brauche. Und ganz viele waren überfordert zu Hause, weil sie diese Leitplanken nicht mehr hatten. Sie hatten niemanden, mit dem sie sich permanent kalibrieren konnten. Ne? Im Büro ist es einfach, der Chef sagt, mach, du machst. Wenn du so ein Typ bist, dann bist du darauf angewiesen, dass dir jemand eine Anweisung gibt. Wenn man dir aber dann sagt, hey, mach, wie du möchtest, dann sind die lost, dann stehen die da und sagen, scheiße, also was darf ich jetzt selber entscheiden, was will ich auch entscheiden? Und dann stellen sie fest, verdammt, ich bin ja gar nicht so entscheidungsfreudig und ich will auch gar nicht diese Verantwortung. Aber in diesem Sammelsurium gibt es ganz, ganz viele Menschen, wenn du verstehst, ne, brauchen die Leitplanken, brauchen sie Schulung, brauchen sie Motivation oder auch, muss ich vielleicht auch mal als Vertriebsleiter mitkommen oder soll ich die mal mitnehmen? Da kannst du sehr viel Potenzial freischaufeln, aber da wird es auch Leute geben, wo du einfach sagst, hey, sorry, das mit uns beiden, das klappt nicht, wir sind nicht der richtige Laden für dich. Und dann war es das.
Jetzt haben wir gesprochen über gute Vertriebler, schlechte Vertriebler. Wie wichtig ist der Manager, der Sales Manager, der da oben drauf sitzt?
Ach, sehr wichtig. Der ist sehr wichtig. Es gibt so unfassbar schlechte Führungsleute. Es gibt auch sehr gute. Wir haben in Deutschland eine Kultur, und das ist jetzt sehr gewagt und auch sehr übertrieben. Wir haben eine Kultur, wo wir immer die besten operativen Menschen in eine nicht operative Führungsrolle rein befördern. Was eigentlich totaler Nonsens ist. Also wenn ihr beide jedes Jahr eure Vertriebsziele übertrefft, jedes Jahr, dann muss ich doch total dumm im Kopf sein, wenn ich euch nicht im Vertrieb lasse. Ich will Geld, ihr wollt Geld, ja, dann muss ich euch ja genau das weitermachen lassen. Das, was funktioniert, muss ich euch weitermachen lassen. So, Können wir aber meistens nicht, weil wir das Gefühl haben, ah, die beiden könnten sich jetzt unwohl fühlen, die wollen ja nach oben. Aber euch fragt ja meistens keiner. So, das Ding ist, ich muss mir als Geschäftsführer einfallen lassen, wie kann ich euch da lassen, wo ihr am besten funktioniert und sicherstellen, dass ihr noch lange da bleibt. Das kann Geld sein, das kann tolle Leads sein, das kann mehr Freiraum sein, das kann mehr Autonomie sein. In Deutschland haben wir aber, Führung, Karriere, Gehaltssprung kommt meistens mit Führungsaufgaben. So, was machen wir stattdessen? Dann gehen wir hin und sagen, ey, ihr beide habt das so toll gemacht die letzten 3 Jahre. Ich befördere euch jetzt. Ihr sollt jetzt andere Vertriebler führen. Das hat nichts miteinander zu tun. Operative Exzellenz kann nicht in einer Belohnung und Verantwortung für Menschen enden. Das ist ja kein Vergleich. Das ist jetzt nicht so, ein rohes Ei in der Pfanne wird zu einem Rührei. Das ist eine logische Konsequenz. So, und ein hart gekocht oder harte Kartoffel wird in heißem Wasser weich. So, was wir hier machen ist, wir versuchen quasi die Kartoffel in die Pfanne zu tun und sagen, warum ist kein Spiegelei daraus entstanden? Das funktioniert nicht. Und wenn ich das nicht merke und als Vertriebsleiter akzeptiere, dann funktioniert vieles einfach nicht, weil ich sage, komisch, ich habe keine Ahnung von Menschen. Und die verstehen nicht, wie ich es damals gemacht habe. Die hören nicht auf mich. Also das Verhältnis funktioniert einfach nicht. Stattdessen müsste es so sein, also man müsste die Leute fragen, hey, möchtest du das machen? Dafür nehme ich dir aber aus der operativen Arbeit raus. Und ganz, ganz wichtig, im Vertrieb hast du oft ein Ego-Problem. Ich würde jetzt nicht sagen Problem, aber du hast einfach viel mehr extrovertierte Menschen im Vertrieb. Ich habe das zum Beispiel gemocht. Mochte auch immer die Anerkennung. Und als ich dann führen sollte, habe ich das erste Mal verstanden, ach verdammte Kacke, ich bin ja gar nicht mehr der wichtigste Mensch hier in diesem Unternehmen. Ich muss jetzt anderen zuarbeiten. Ja, die erste Frage war, was kann ich euch für Arbeit abnehmen, auf die ihr keine Lust habt? Und siehe da, Überraschung, keiner wollte Papierkram machen, keiner wollte Angebote schreiben von meinem Team. Ja, macht ja auch Sinn, weil das nicht der Value Stream ist. Es ist eine periphere Aufgabe. Aber du musst als Führungskraft, wie gesagt, du hast das Recht zu sagen, ob du das willst oder nicht. Du solltest auch ehrlich sagen, ich verstehe viel vom Vertrieb, aber ich möchte Führung lernen. Und wenn du das alles kannst, dann musst du deinen Leuten zeigen, dass du Bock auf sie hast und dass du sie besser machen möchtest. Also gib mir die schlechte Aufgabe, die du nicht machen willst. Nenn mir die Steine, die in deinem Weg liegen. Ich räume sie weg. Ich kämpfe den Kampf, den du nicht kämpfen willst. Ich hole dir die Ressourcen, die du brauchst. Solche Fragen musst du eigentlich stellen und das sind eigentlich deine täglichen Aufgaben. Und dann wird schon sehr, sehr dünn in Deutschland, weil die meisten das eigentlich nicht machen. Also, ne, das ist ja ein Unterschied, ob du dich reporten lässt oder ob du dir die Infos holst. Als guter Vertriebsleiter holst du dir die Infos und sagst, hey, die Zahlen sagen, da liegt eine Hürde vor dir. Weißt du was, ich nehme die Hürde weg oder ich helfe dir und dann kannst du drüber springen. So funktioniert es ja besser, als zu sagen, ich peitsche dich, damit du noch höher springst. Das funktioniert ja zu Hause schon nicht. Also wie soll das bei der Arbeit funktionieren?
Spannend. Jetzt habe ich noch eine Frage. Jetzt gibt es natürlich den Vertriebsleiter, der Vertrieb kann und führen kann. Es ist eine Seltenheit, ich weiß,
Ja,
aber es
doch,
gibt
gibt schon
ihn.
viele, ja, doch.
Was würdest du ihm oder ihr raten? Weil ich sage sehr ehrlich, ich kann führen und ich führe auch sehr gerne, liebe es aber zu verkaufen. Und ich bin immer in diesem Zwiespalt. Also die Reibung ist schon mit mir, selbst ohne mein Team, dass ich ständig verkaufen möchte, trotz dass ich weiß, dass ich eine gute Führungskraft bin.
Es spricht ja nichts dagegen. Also, es ist ja nicht so, dass ich sage, Führungskräfte sollen gar nicht mehr verkaufen. Also, wir haben vor 6 Wochen haben wir für eine Reederei einen VP Sales Strategy installiert. Die Position gab es nicht. Wir haben sie komplett neu geschaffen. Aber das Tolle war, der Vorstand hat mitgemacht und wir durften uns austoben. Wir haben das gesamte Businessmodell verstanden. Wir haben das Organigramm kaputt gemacht und haben ein neues aufgebaut und haben gesagt, da und da muss diese Person rein und so weiter mit Zielen und so weiter. Und dann gab es eine konkrete Frage, soll er aktiv mitverkaufen oder nicht? Habe ich gesagt, keine Ahnung. Also wir wissen ja nicht, was die Zukunft bringt. Also vielleicht muss er mitverkaufen, vielleicht nicht. Also lass uns doch jemanden suchen, der genauso ist wie du, sagt, ich führe super gerne, entwickle Strategien, die funktionieren, aber ich bin jederzeit auf Knopfdruck in der Lage, selber zu verkaufen. Und haben da auch jemanden da ganz Tolles gefunden, ist auch ein super, super gut bezahlter und ein toller Job. Und haben da auch jemanden drin, der sagt von sich aus schon, ohne dass ein Bedarf da ist, Ich glaube, ich setze mich ins Auto und besuche mal unsere 20 größten Kunden und setze mich einfach neben den Account Manager und höre einfach mal zu. Und dann werde ich danach mal versuchen, selber ein bisschen was zu verkaufen, weil der komplett aus einer anderen Branche kommt. Also, du musst nicht das eine aufgeben, wenn du das andere machen willst. Du musst aber schon verstehen, dass diese beiden Sachen nicht immer im Einklang sind. Also Führung ist andersherum. Bleiben die Leads aus, gibt es weniger Anfragen, dann muss man aktiv werden und so weiter und so weiter. Das ist so relativ einfach, ne? Du kannst das steuern. Ansonsten pumpst du Geld ins Marketing und Leads kommen rein. Du hast die Qual der Wahl mit Insta-Leads, LinkedIn, Print und solche Sachen. So, bei der Führung ist es was anderes. Du hast sehr viele Parameter im Unternehmen, du hast aber auch Parameter, die siehst du nicht. Streit zu Hause, kranke Kinder, ein Haus, was gekauft wurde und eine finanzielle Belastung ist. Das kriegst du ja nicht mit. Das sind nicht deine Sorgen, aber du musst zumindest empathisch genug sein, zu verstehen, wenn wir heute einen neuen Kunden oder einen neuen Prospekt haben und ich weiß, das Unternehmen wird damit richtig viel Geld verdienen und ich weiß, die Fatma hat gerade richtig Stress zu Hause und vielleicht kriselt auch die Beziehung, dann gebe ich dir diesen Fall einfach jetzt nicht. Fertig. Und dann sage ich dir das auch, sage ich, hey Fatma, ich weiß, du könntest diesen Fall sofort machen und du closest den auch, aber pass auf, ne, ist gerade so, wie es ist bei dir, ich versuche dich ein bisschen rauszunehmen, das ist das, was ich tun kann. Ich kann dir keinen neuen Partner suchen, aber ich versuche dir gerade keine neue Baustelle aufzumachen. Aber versprochen, wenn du das alles geregelt hast, kriegst du von mir einen riesen Kunden, ich gebe den diesmal dem Nils. So, Nils weiß, ey, ich krieg den, weil man mit mir vertraut. Und der ist nicht der Fatma weggenommen. Du weißt, der Nils ist nicht dein Konkurrent und man nimmt Rücksicht auf dich und dann gibt es keine Kämpfe. Aber das ist meine Aufgabe, ein bisschen emotionale Intelligenz zu zeigen und dir das auch vernünftig rüberbringen zu können, ohne dass du jetzt noch mehr seelische Belastung hast. Und gleichzeitig sollte ich natürlich darauf achten, dass der Nils jetzt auch nicht abhebt und sagt, ja, die kann es ja nicht, ich krieg's hin. Das ist so. Also so Menschen ausbalancieren, austarieren, ist glaube ich, anstrengender als für die Anzahl von Leads zu sorgen. Sorry, die Antworten sind immer sehr ausdauernd, aber die Frage ist immer sehr, 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 sehr inhaltsreich, ne? Dann deshalb geht das dann nicht mal in drei Worten zu antworten.
Kein Problem.
So soll es ja auch sein.
Aber ich hab mal eine Frage an euch noch. Es gibt ja auch noch den Fall, wo der Geschäftsführer der Vertriebsleiter ist und der will alles wissen. Und seine Account Manager oder Sales Manager und so weiter, die dürfen gar nichts anderes machen. Das finde ich ja, das ist der Super-GAU. Gibt es in sehr vielen mittelständischen und kleinen Unternehmen, wo der Gründer, also Maschinenbau zum Beispiel, da ist der Chef ja auch noch der oberste Verkäufer. Und alle müssen sie das tun, was er sagt. Und er hat ja die ganz komplizierten Fälle und so weiter. Das finde ich auch immer sehr, sehr schlimm, weil ich diesen Leuten sage, was machst du denn, wenn du krank bist? Was machst du denn, wenn du mal im Urlaub bist oder sowas? Also lass den Leuten mal, du musst auch so ein bisschen mutig sein, lass den Leuten mal Verantwortung und lass denen mal Entscheidungsfreiraum. Und ich meine, was sollen die machen? Also nicht verkaufen können sie ja sowieso. Also nicht verkaufen hast du ja auch heute schon gemacht. Dann trau es wenigstens anderen Leuten zu, dann können sie es vielleicht schaffen. Die Konstellation finde ich tatsächlich sehr, sehr gefährlich. Und das sind auch die Unternehmen, die sehr, sehr viele Schwierigkeiten haben, einen Vertriebsleiter zu installieren, weil sie ja jeden mit sich selber vergleichen. Und das sind auch die brauchen 3 Jahre dafür. Und am Ende geht es denen gar nicht schnell genug, aber die vergleichen jeden mit sich selber. Und das ist halt das größte Problem, was du dann haben kannst als Gründer und als Geschäftsführer.
Jetzt hast du vielleicht als Gründer aber noch nicht mal so viel Vertriebsahnung. Jetzt rechne mal das noch dazu.
Dann
Also,
ist ganz vorbei.
ich habe das in meiner Karriere schon erlebt, dass ich quasi als Vertriebsleiter installiert wurde und die Geschäftsführung halt nicht sehr viel Ahnung von Vertrieb hatte und sich halt auch gar nicht auf meine Methoden eingelassen hat. Und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, weil der Nils kennt das, Nils und ich haben ja auch zusammengearbeitet und ich war ja seine Vorgesetzte. Und für mich ist Vertrauen, das steht an erster Stelle. Wenn ich dir deinen Job nicht zutraue, hast du in meinem Team nichts verloren.
Brauchen wir auch nicht arbeiten, ne?
Genau, und das ist für
Genau.
mich sehr wichtig. Und ich glaube, das ist auch für jeden auf dem Arbeitsmarkt einfach wichtig zu wissen, okay, mein Chef vertraut mir. Und du hast es ja selber gesagt, was soll er machen, wenn er einen Tag vor dem Fernseher sitzt und Netflix guckt, hat er nichts kaputt gemacht.
Ja, man kann ja krank werden, gibt ja ganz viele Sachen, ne? Aber
Ja, genau.
deshalb lobe ich auch so Internetfirmen oder Softwarefirmen, ehrlicherweise, weil die immer so ein Canvas bauen, die machen immer eine Evaluierung, so ist das Produkt, haben wir Market Fit und so weiter. Das könnten ja auch traditionelle Unternehmen machen. Und die meisten, nicht alle, aber die meisten Softwareunternehmen, die ich kenne, da sind die Gründer sehr froh, wenn sie sehr schnell nicht selber verkaufen müssen und holen sich ganz schnell Vertriebsleute. Und wenn die sagen, pass auf, Market Fit stimmt hier nicht, dann arbeiten die sofort am Produkt, sofort. Wobei der Maschinenbauer, der klassische, ne, im Klischee jetzt natürlich nur, der würde ja sagen, nee, nee, unsere Maschine ist top, du gehst nur den falschen Kunden an, du hast die Maschine falsch erklärt. Bei den IT-Dienstleistern ist das nicht so. Die sagen, nee, okay, komm, was war's? Ne? Ist es der Preis, ist es das Feature, ist es der Bedarf? Dann sagt der Vertriebler, ja, wir haben mit 100 Leuten gesprochen und 97 haben gesagt, das Feature ist unbrauchbar. Okay, dann machen wir das Feature dicht, fertig. Dann brauchen wir es nicht mehr. Da ist kein Zwang, keine Emotionalität dahinter oder nostalgische Zugehörigkeit, dass man sagt, nein, das Produkt ist super, dann heißt es, okay, dann ist das Produkt schlecht, dann bauen wir halt ein neues Feature, fertig. Und das ist halt so eine iterative Vorgehensweise. Und die hast du irgendwann einfach nicht mehr. Und da musst du aber auch klar im Kopf sein, zu sagen, ich lasse diese Iteration aber auch meine Leute tatsächlich machen. Also alle paar hundert Anfragen gucke ich mir das an. Ne? Nicht bei jedem, aber ich sag mal, einmal im Jahr, zweimal im Jahr sollte ich wirklich mal in die Iteration gehen und mal gucken, wie viele Kunden haben wir verloren, weil das Produkt nicht passte und wie viele haben wir gewonnen. Und dann wird es deutlich, wenn ich 50 gewinne, aber 500 verliere, dann liegt es echt am Produkt. Ja, ansonsten kann es am Preis sein oder was weiß ich, aber dann muss ich aber auch so ehrlich sein und sagen, gut, das Produkt ist halt nicht perfekt, dann ändern wir es jetzt.
Spannende Einblicke.
Die ganze Welt, die ganze Arbeitswelt ist im Wandel. Trotzdem ist das meistgewählte Dokument für die Bewerbung der Lebenslauf. Gibt es dort nicht einen besseren oder innovativen Ansatz? Und wenn du die Frage mit Ja beantwortest, wie könnte dieser denn aussehen?
Die ganze Welt sucht eigentlich nach kreativen Leuten und alle haben sie die unkreativen Bewerbungsformulare. Ja, das stimmt schon. Es ginge. Es gibt nichts Einheitliches. Ich meine, der Lebenslauf ist ja nicht schlecht. Der Lebenslauf funktioniert aber nicht so gut, weil den Lebenslauf liest sich keiner durch. Heutzutage wird der Lebenslauf durch ein ATS gejagt, ein Applicant Tracking System. Das ist eine Software, die guckt sich an, welche Schlüsselwörter sind in der Stellenanzeige drin, auf die ich im Lebenslauf achten sollte. Ich persönlich, ich kenne das, wenn da drin steht, wir suchen jemanden, der kommunikativ und empathisch ist, dann weiß ich, dass diese zwei Begriffe in meinem Lebenslauf auftauchen sollten. Und die Software sagt, hey, ich habe geguckt, das matcht eine Stufe weiter und dann kriegt ein Mensch in der HR eine Mitteilung, eine Bewerbung, die passt, ist eingegangen. Dann kriege ich die Einladung. Wäre meine Schlüsselwörter nicht da drin, würde ich eine automatisch generierte Absage bekommen und niemand in der HR hätte gewusst, dass es mich überhaupt gibt. Jetzt ist es so, ne? Der Nils ist ein super sympathischer Typ. Ich weiß aber heute nicht, ob er überhaupt weiß, wie man einen Lebenslauf schreibt. So, und wenn er das nicht weiß, dann hat er ein Problem. Ich werde nie erfahren, dass es ihn gibt als Unternehmen. Also müsste man versuchen, natürlich ein Workaround zu finden. Ein Workaround ist zum Beispiel Social Media. Also LinkedIn ist da sehr, sehr einfach. Du kannst direkt die Leute anschreiben, du kannst mit ihnen eine Beziehung aufbauen, ohne dich bewerben zu müssen vorher. Du kannst dem Unternehmen folgen, du kannst Menschen wie mich fragen, hey, kennst du dieses Unternehmen? Ich würde mich gern bewerben, weiß aber sehr wenig darüber, wen die suchen und was die anbieten. Du kannst dem Produkt folgen, du kannst aber auch sagen, was halt auch jedes Jahr mit Gott sei Dank öfter mal vorkommt, Leute kaufen das Produkt, machen ein Review und bewerben sich mit diesem Review und sagen, ich habe das neue iPhone gekauft, das iPhone gefällt mir ganz gut, aber das und das und das funktioniert nicht, das hat mich als Kunde gestört, aber wenn ihr mich als Vertriebler hättet, dann wüsste ich, wie ich genau dieses schlechte Feature verkaufen kann. So, und klappt tatsächlich auch immer wieder, du musst halt natürlich selbstsicher genug sein, solche Sachen zu machen. Aber für Vertriebler würde ich sagen, versuch wirklich einen unverbindlichen Zoom-Call oder ein Video zu machen, weil Vertrieb lebt von Persönlichkeit und Emotionstransfer. Die Leute brauchen ein Gefühl für dich. Ich bin auch kein guter Schreiber, aber ich bilde mir ein, wenn ich mit Menschen spreche, dann habe ich bessere Chancen, dass sie mich mögen, als wenn ich einfach irgendwas schreibe. Dann mach ein Video und mach's vielleicht witzig oder kreativ, bezieh dich auf das Unternehmen, den Produkt und dann wird es eigentlich eine viel bessere Chance. Ansonsten wird sich in Deutschland relativ wenig an den Bewerbungsunterlagen ändern. Das sehe ich da nicht am Arbeitsmarkt.
Mega. Also, ich habe mir auch früher immer überlegt, ob ich ein Bewerbungsvideo mache, habe es dann gelassen. Aber ist eigentlich eine Überlegung wert. Hast du noch einen letzten Tipp für Bewerber, die einen Sales-Job haben möchten, wie sie sich am besten vorbereiten und über was sie sich informieren sollten?
Ja, also immer über das Produkt, immer über den Verkaufszyklus, immer über den Kunden, also wer ist da wirklich der ideale Kunde. Das musst du einfach wissen, um für dich festzulegen, will ich das überhaupt auch? Also kann ich dieses Produkt zu dem Preis an diesen Kunden verkaufen? So. Und dann kann ja sein, dass du feststellst, ey, das Produkt ist cool, ich interessiere mich dafür, aber auf der anderen Seite sitzt ein Mediziner und ich habe eigentlich keine Ahnung von Medizin, dann macht es ja keinen Sinn. So, das wäre Punkt 1. Punkt 2 war, was war der andere Teil der Frage? Also wie sie sich vorbereiten.
Genau.
Also wenn du am Anfang deiner Karriere bist, finde ich, ist es total cool, digitale und auch persönliche Bewerbungsgespräche mit deinen Freunden, mit deinen Eltern zu machen. Einfache Rollenspiele, es gibt nichts Besseres. Und sag denen, mach mindestens 3 Stück, sag dem einen, du bist der nette HRler, du bist der böse HRler und du bist der neutrale HRler. Nicht, weil sie dir was beibringen sollen, sondern einfach, weil du eine Routine brauchst, wie du in so einer Situation umgehst, wenn du mal abgewiesen wirst. Wie gehst du in der Situation um, wenn ein HRler dir ganz schnell ein paar Fragen stellt und vielleicht relativ unfreundlich nachhakt? Du darfst dich ja dann nicht verunsichern lassen, der will dich vielleicht auch nur testen. Aber du brauchst diese Routine und Bewerbungsgespräche sind halt sehr unfair, weil sie für HRler die tägliche Routine sind und für Bewerber eigentlich gar nicht. Und nimm dich auf jeden Fall auf. Pack deine Handykamera dahin und nimm dich mal auf, damit du mal siehst, dass so sitzen und sagen, ja, natürlich, das ist kein natürliches Verhalten. Ja, so redest du ja auch nicht mit deinen Freunden. Und lerne zuzuhören, ne? Solche Sachen, also wirklich, du musst dich selber mal so ein bisschen monitoren, um mal zu wissen, wo ist mein Sweet Spot und auch zu wissen, mit welchem Verhalten bewege ich mich von mir weg. Und den Rest hast du eigentlich kaum noch in der Hand. Ja, wenn die Leute aber merken, du bist authentisch und du bist halt relativ gelassen und selbstsicher, dann ist schon sehr viel damit erreicht. Am Ende entscheidet vielleicht auch noch die Gehaltsfrage, die solltest du auf jeden Fall stellen können und auch wissen können mit einer oder zwei Alternativen. Also was passiert, wenn der Job einen Bonus hat, was passiert, wenn der Bonus nicht existiert und wie reagierst du und welchen Vorschlag willst du natürlich machen, wenn das Gehaltsangebot unter deinen Erwartungen liegt. Und wenn du solche Fragen für dich schon vorher beantworten kannst, dann bist du eigentlich schon relativ sicher.
Mega. Danke, Teuga, für die Einblicke. Für alle, die mehr von Teuga lesen oder hören wollen, wir verlinken TikTok und LinkedIn von Teuga. Und danke für deine Zeit auf jeden Fall.
Sehr, sehr gerne.
Ja, danke.
Danke für eure Fragen, die es echt in sich hatten.
Gerne. Also, danke.
Macht's gut.
Das war's für heute. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir.
Die besten Geschichten schreibt nun mal das Leben und die findet ihr hier bei uns auf Sales Gossip.
Bis zum nächsten Mal und denkt daran, der beste Deal ist der, bei dem alle lachen.
Schickt uns gerne Themen, die euch bewegen und beschäftigen, gerne als Sprachnachricht über Instagram unter salesgossip.de. Bis nächste Woche!